Das SWR 4 Mundart-Hörspiel mit Pius Jauch.
Guten Abend und herzlich willkommen beim SWR 4 Mundart-Hörspiel mit Beiträgen aus der vielfältigen Dialektlandschaft in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Heute habe ich Ihnen nochmal eine Premiere mitgebracht, wo die Hintergründe von unserer letzten Sendung Schneesturz, der Fall des Königenhofs, eingehender beleuchtet. Es geht um das Lawinenunglück vom Wagenstal.
Einer spielen wir noch. Gib mir mal eine Schnapsflasche her.
Der Philo hat mehr als genug getrunken.
Soli oder Fazoli, auf geht's.
Keiner hat so viel Schnaps wie der Königenbuch trinken, ohne Sturz besoffen zu werden.
Ein einziges Spiel noch.
Der Lorenz hat Karten verteilt. Der Philo hat sein Blatt sortiert. Der Martin hat den Gstiess auf den Tisch geknallt.
Der Gstiess ist mein Herrgott. Jawohl!
Im gleichen Moment hat die Stube angefangen zu zittern. Die Schnapsflasche ist umgekippt. Der Thomas ist von der Bank gefallen. Das Licht ist verloschen in einem Windstoss. Und nur einen Bruchteil von Sekunden später haben sie den Schnee spüren können. Eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1844. Der 24. Februar war ein Samstag. Am späten Abend kam es zur Katastrophe. Der Bauer vom Königenhof bei Neukirch im Schwarzwald saß mit Nachbarn und Knechten beim Zego und knallte seinen Trumpf auf den Tisch. Im selben Moment donnerte es bedrohlich. Das Donnern ging über in ein gewaltiges Krachen.
Das Lawinenunglück vom Wagnerstal, 180 Jahre danach. Alemannisches Mundart-Hörspiel von Gertrud Esslinger.
Du mein Hof, nicht den Bur. Du mein Hof, nicht den Bur.
Niki König singt dieses Lied über die Beziehung der Schwarzwälder zu ihren Höfen, eine Eigenkomposition.
Du kehrst mir und du kehrst mir mit, bist mir gleich für eine kurze Zeit. Menschen kommen und sie wären gau, doch der Hof, der bleibt stau.
Er ist nicht nur Musiker, Laienschauspieler und Lehrer, sondern auch Schwarzwaldbauer und Nachfahre der Familie König, die einst Besitzer und Namensgeber vom Königenhof war. Das Schicksal von diesem Hof ist tragisch.
Doch der Hof, der bleibt stau.
Philipp, wo sind die Buben?
Die haben sie neu gekehrt.
Es ist Vieri.
Maria ist stark darauf, hat die Türen aufgemacht und hat die Kammern hineingelüchtet. Die Bäder von ihren Söhnen sind leer gsi.
Jetzt sind die ganze Nacht beim Königenbuhr rumgehangen und haben gespielt.
Ja, ich gucke mal um.
Maria hat die Nase ans Stubenfenster gedrückt.
Es ist alles feister dort innen. Bei denen brennt kein Licht.
Maria, komm mal, das glaubst du nicht.
Der Hof ist fort.
So ist, fort ist er.
Der Hof? Ist fort gsi. Vorne ist ein riesiger Berg aus Schnee und gesplittertem Holz gestanden.
Philo, Blasius, wo sind wir?
Hilflos hat Maria die Laterne hin und her geschwenkt.
Hören wir mich? Ist der Deber?
Sie hat probiert, auf den Berg aus Schnee und Trümmer hochzuklettern.
Hey, Blasius, Philo, bleiben wir noch?
Woher sind die Stimmen gekommen?
Wo sind wir? Ich sehe euch jetzt.
Ich hole mal eine Schaufel.
Geschwind, wir müssen vorwärts machen.
Schneesturz, das alemannische Mundart-Hörspiel nach dem historischen Roman von Julia Heinecke, erzählt sehr bildhaft von der Schwarzwälder Tragödie.
Das schwerste Lawinenunglück in Deutschland mit 16 Toten ist vor 180 Jahren bei Fortwangen passiert, auf dem Königenhof bei Neukirch. Die Lawine hat eine solche Wucht gehabt, dass sie den Hof aus dem Fundament gerissen und völlig zerstört hat. Hunderte Helfer aus der Umgebung sind mit Schuffler, Hacke und Bickel da nachgerannt, aber nur wenige Überlebende hätten aus der Schneemasse befreien können. 5 Metzger haben vor Ort Notschlachtungen am verletzten Vieh vorgenommen. In der nächsten Nacht hat es einen furchtbaren Frosch gehabt und hat die Schneemasse zu Steinbickel hirtem Eis festgefroren, was die Sucharbeiten schier unmöglich gemacht hat. Eine ganze Woche hat es gedauert, bis alle Opfer geborgen waren. Das Ereignis hat sich tief ins Bewusstsein von der Einwohner von Neukirch eingeprägt.
Der Name König kommt eben vom Wagnerstal, vom Königerhof.
Niki König erzählt von seinen Vorfahren.
Also unsere Vorfahren haben den Hof damals verkauft und sind da weggegangen. Und das war vor dem Lawinenunglück. Ja? Das heißt, sie waren ganz schön clever, sind vorher schon weg und sonst würde ich da gar nicht sitzen.
Menschen kommen und sie wären gau, doch der Hof, der bleibt stau.
Der Hof ist fort.
So ist, fort ist er.
Der Hof ist fort gsi.
Das war ja das schlimmste Lawinenunglück überhaupt im Schwarzwald. Das gab es ja eigentlich so nie. Und dann dieser Wettersturz, dass es zuerst so mild war und dann innerhalb kurzer Zeit so stark friert. Also quasi lebendig eingefroren, ne, die Leute.
Die Walburga hat sich wie lebendig begraben gefühlt. Sie hat geschlafen und ist von dem Krachen aufgeschreckt worden. Plötzlich ist alles so stark in Bewegung geraten, dass die Walburga nicht gewusst hat, wo ihr der Sinn gestanden ist. Sie war immer noch im Bett, war aber wie von Blei überzogen. Wo ist unten? Wo oben? Die Bäuerin hat die Augen aufgemacht, es war stark finster. Sie hat sich bewegen, aber es ist nicht gegangen. An ihrem Kopf ist sie immer kälter geworden. Sie hat ihre Zunge rausgestreckt. Schnee. Sie hat Schnee geschleckt.
Und dann Rettungsversuch, das war halt schon schlimm. Und das hat, glaube ich, die Leute schon auch da eine ganze Weile geprägt. Und bis jetzt ist diese Geschichte, kann man wegen so. Das spüren, da schüttelt es einem. Also diese Leute, die da hingekommen sind, das hat ja keiner erst geglaubt. Also das war schon heftig.
Der Ort des Geschehens befindet sich in dem kleinen, abgelegenen Wagnerstal zwischen St. Mergen und Furtwangen. Die Gegend ist heute unbewohnt. Wo der Hof stand, liegt ein idyllischer Platz. Das Bächlein plätschert, einige Wandersleute finden den Weg hierher. Traktoren fahren hier kaum. Nur der Forstbetrieb darf ins Tal hinein. Dieter Kammerer vom örtlichen Schwarzwaldverein hat so ein Forstmobil und nimmt uns mit.
Da war das Hofgebäude. Obendrauf war mit Wald bewachsen, wie jetzt auch wieder. Und die haben halt einen Kahlhieb gemacht. An der Nordseite da.
Den Kahlhieb am Hang direkt oberhalb des Hofs hat Martin Tritschler, der damalige Königenbauer, selbst verantwortet. Die Holländer waren ganz versessen auf das Holz aus dem Schwarzwald. Zu riesigen Flößen aneinander gebunden, nahm es den Weg über den Rhein in den Norden und kam beim Schiffsbau zum Einsatz. Und dieses Geschäft wollte sich der neue Königenbauer nicht entgehen lassen. Also hat der Tritschler den ganzen Wald abgeholzt und das Holz verkauft.
Und im Winter hat es ziemlich Schnee gehabt, war Tauwetter. Und durch das ist noch die Lawine abgegangen und hat den gesamten Hof mit das Tal abgerissen.
Der Weg führt in einer sanften Schleife um die ehemalige Hofstätte. Nur schwer vorstellbar ist heute die Katastrophe von damals. Der Hang erscheint gar nicht so steil. Doch eine Tafel mit Inschrift macht die Besucher aufmerksam.
Erinnerungstafel an den Königenhof, welcher am 24. Februar 1844 durch eine Lawine zerstört wurde, wobei 16 Menschen ums Leben kamen. In der Zeit hat es halt noch Schnee gegeben, so bis 2 bis 3 Meter Schneehöhe. Und wenn man jetzt darüber guckt, da sieht man jetzt gleich wegen das Licht der Himmel durchscheinen. Ist aber noch nicht ganz die Oberkante vom Berg. Also das sind schon 400 Meter bis zum Grat, wo der Schnee dann drückt. Und mit 3 Meter Höhe gibt es natürlich schon Gewalt. Weil ein Kahlhieb gemacht worden ist, also die Bäume weg waren, ist der Untergrund eben und ist kein Halt mehr da für den Schnee, wenn es Tauwetter gibt. Durch das hat der Schnee keinen Halt mehr auf dem Boden, wenn die Hänge zu steil sind. Und durch das gibt es die Schneelawine.
Bis auf den letzten Baum hätte Martin alles fällen müssen.
Mit im Trümmerfeld ist der Löffler Johann gestanden und hat richtig Westen geschaut, wo hinter der Abrisskante die Sonne versunken ist.
Man hätte ihm sagen können, was man hätte wollen. Er hätte sich nicht sagen lassen. Der ist viel stolz auf seine Sache.
Der Berg, wo sich das Schneebrett davon gelöst hat, war gar nicht besonders hoch. Trotzdem hat die Lawine ein unglaubliches Unheil angerichtet, weil am Hang kein einziger Baum mehr gestanden ist. Es hat nichts gegeben, was das Schneebrett hätte können aufhalten.
Wieder ein Toter. Der Fiedel.
Langsam ist es dämmerig geworden. Und im Dunkeln wird die Suche doch noch schwieriger. Der Wendelin hat darum nur eine kurze Pause gemacht, ein Brot gegessen, das ihm eine Frau gegeben hat, und einen Becher Milch getrunken. Keiner hat ans Aufhören gedacht. Stattdessen ist der Knecht Alfred mit 2 Laternen gegangen. Die Sonne ist schon hinter der Abrisskante verschwunden, wo sie den nächsten Fund gemacht haben. Es war der Salomon, der einjährige Sohn von der Katharina.
Los mal her. Ich weiß, es ist nicht leicht. Aber in der Nacht kriegen wir nichts mehr nach. Ich glaube nicht, dass da drunter nur etwas am Leben ist. Für heute langt's.
Nein, das geht nicht. Wir müssen wieder suchen. Ich bitte euch. Wir können jetzt nicht aufhören. Mein Blasius liegt noch irgendwo dort unten. Vielleicht lebt er noch. Vielleicht leben die 3 anderen auch noch. Und solange das sie kennt, dürfen wir nicht nachlaufen. Wir haben Laternen und können auch die ganze Nacht graben. Ich bitte euch, bleibt da, helfen wir doch.
Weitere Laternen sind angezündet worden. Mit einer kleinen Truppe hat Philipp stundenlang wie besessen Schnee abgeräumt, bis er nicht mehr konnte. Es war weit nach Mitternacht, wo die letzten Helfer heimgegangen sind. Der Philipp ist verzweifelt ins Königenhäuschen zurückgegangen, wo sein jüngerer Sohn auf Bad gelegen ist. Für die Überlebenden hieß es weitermachen.
Du gibst mir Platz zum Schaffen und zum Leben. Musst halt immer vorwärts streben. Immer vorwärts, niemals Stau. Und bloß der Wind auch noch so rau. 3 Serbe vor Generationen. Und du meinst, es tut sich nicht mehr lohnen. Doch das eigene Stückle Feld kannst zahlen nicht mit Geld. Du mein Hof, ich den Bur. Du mein Hof und ich den Bur. Du mein Hof, ich den Bur. Du mein Hof und ich.
Edgar Tritschler, ein Nachkomme der Familie, Wirtschaftshistoriker, stellt die Ereignisse in einen größeren historischen Zusammenhang. Um 1840 gewann die aufkommende Badische Revolution an Einfluss.
Wir reden jetzt über eine Zeit, wo im Badischen die Leibeigenschaft allmählich aufgehört hat. Das war in Baden, es war schon früh beschlossen, da war Baden sehr modern, natürlich durch den französischen Einfluss der Revolution. Die Leibeigenschaft war dann allmählich zu Ende. Der Bauer, der aus der Leibeigenschaft entlassen werden wollte, musste das 18-fache der jährlichen Abgaben bezahlen und dann war er Eigentümer. Und jetzt sind wir beim Thema, das ging in der Regel über Holzverkauf, über den Verkauf von Wald, hat man diesen Ablösungsbetrag bezahlen können. In bar natürlich. In der Situation war der Martin sicher auch. aber wesentlich ist für seine Entscheidung, den Wald abzuholzen, was ja dann die Unglücksursache war, war wohl die neue Erkenntnis, die jeder Bauer in der Zeit hatte: Ich bin jetzt der Erste in der langen Reihe der Hofnachfolger, der Eigentümer ist. Die konnten also zum ersten Mal in ihrem Leben, überhaupt in der Geschichte der Familie, über ihr Eigentum frei verfügen.
Guck mal, Waldburger, ist ein Feld, ist ein Wald, ist ein Hof.
Ist das schön.
Der Hof ist herrschaftlich. Küche ist groß. Es gibt nur Kammern für Knecht, Kinder und Mägde. Alle sind versorgt.
Überall, wo es solche Veränderungen gibt, sind auch die Glücksritter unterwegs. Und da gab es einen großen, mächtigen Holzhändler aus dem Elsass, der hat den ganzen Schwarzwald abgeräumt. Der hat den Bauern das nahegelegt: Verkauf deinen Wald, dann bist du ein reicher Mann. In der Zeit gab es Kahlflächen, ganze Bergkuppen waren kahl, weil der Wald abgeholzt worden ist, bedenkenlos. An ökologische Folgen hat damals sicher niemand gedacht. Und so war es eben dann auch auf dem Königinhof, wo der den Wald oberhalb radikal abgeholzt hat und damit die üblen Voraussetzungen geschaffen, dass diese Lawinenkatastrophe überhaupt erst entstehen konnte.
Die viel erzählte Unglücksnacht wurde 1950 Stoff für ein Theaterstück, Der Untergang des Königinhofs von Albert Faller. Das Stück wird seitdem immer wieder mit Laiendarstellern in der Region aufgeführt. Das Interesse der Bevölkerung an dieser denkwürdigen Tragödie ist groß. Und so bleibt die Geschichte im Gedächtnis, wie Andreas Kapp, der Regisseur, berichtet.
Man wollte es einfach wieder auf die Bühne bringen. Es war immer so ein regelmäßiger Abstand von 25 Jahren. Zur Erinnerung, und die Leute kommen auch. Wir hatten noch nie so ein großes Einzugsgebiet für das Theaterstück jetzt bei der Aufführung, weil das Theaterstück selber ist geschrieben worden von einem Dr. Albert Faller von St. Merge, nach dem Zweiten Weltkrieg erst. Mit viel künstlerischer Freiheit auch, also die Personen sind auch, also fiktiv alles. Aber das eigentliche Unglück selber, das ist auch dargestellt, ähnlich wie im Buch von der Frau Heinicke. Und dann haben wir gesagt, ja, das bringen wir mal auf die Bühne, das schaffen wir.
Es bedeutet allerdings einen größeren Kraftakt, das Stück in der Freizeit zu proben und mit Laien aufzuführen. Über 30 Leute waren dabei aktiv am Werk.
Und das Theaterstück heißt Der Untergang des Königinhofs, hat 6 Akte und ist, soweit ich weiß, erst 5 oder 6 Mal aufgeführt worden. Seit 1954 oder 50, als er es geschrieben hat oder so ungefähr. Weil es einfach, der Aufwand ist riesig, ständiger Umbau. Mir hat auch selber zum Teil nur die Umbauphase geprobt, extra an einem Abend, ohne das Theaterstück. Aber es geht halt immer noch 4 Stunden das Theaterstück. Mir hat auch Erfolg, es war der eine Akt, gerade mit dem Lawineunglück, da war zu Ende der 4. Akt und dann war Totenstille im Saal. Also da hat kein Mensch geklatscht. Und da haben wir die Leute einfach mitgenommen und gesagt, okay, wir haben es richtig gemacht. Es hat alle betroffen gemacht.
Der 2021 erschienene historische Roman Schneesturz von Julia Heinecke hat viele lebendige Bilder beschworen. Das gleichnamige alemannische Mundart-Hörspiel macht sie hörbar.
Ist da jemand?
Der Philo hat nichts gesehen. Sein Kopf und Brust sind wie in einem Kasten gesteckt. Seine Hand und Arm aber hat er können bewegen und er hat angefangen, die Umgebung abzutasten.
Ist das die Stubenbank? Ich kann schnaufen. Ich krieg Luft.
Linke Hand hat er gegen Holz geklopft. Rechte Hand hat er gegen etwas Kaltes gestoßen. Er hat dran rumgekratzt. Schnee. Im Philo ist klar geworden, was passiert ist. Er ist unter dem Schnee begraben. Und hat da müssen raus.
Ist noch jemand da? Zu Hilfe. Können Sie mich hören? Blasius? Bibiane? Hört mich denn niemand?
Wer ist denn? Ich bin's, Bibiane. Wo sind wir?
Da, ich bin da.
Wir müssen von der Fuhr.
Ich kann Rinderznager. Ich kann mich überhaupt nicht mehr rühren.
Was ist jetzt bloß passiert?
Ich gang jetzt gemelkt. Kier bläret laut nur. Sie müssen gemolken werden. Höre, dass ihr denn it?
Du bist in dem Stall.
Wo
Kurve. Wo sind auch?
Mama.
Bis auf den letzten Platz besetzt war der Saal bei der Aufführung der Theatergruppe der Sportfreunde Neukirch. Und das Stück hat die Zuschauer in die Zeit zurückversetzt, wie es im Wagnerstal vor 180 Jahren war.
Die Leute sind auch auf den Friedhof gegangen. Und ich habe jetzt erlebt, nach der Aufführung, dass auch viele gekommen sind und haben sich positiv geäußert, dass man das wieder auf die Bühne gebracht habe, dass man sie dann in Erinnerung gebracht habe zum Gedenktag, weil viele auch noch Verwandte haben. Also es stammen ja auch Leute ab von dem Hof, von den Überlebenden und vom Nachbarhof, vom Kajetanhof.
Wo der Pfarrer Schilling Türe zur Kapelle aufgemacht hat, ist ihm schlagartig klar geworden, was auf ihn zukommt. 12 aufbahrte Tote, darunter 6 Kinder. Sie sind alle zugedeckt gsi. Manche von den weissen Leintüchern haben Flecken bekommen. Der Pfarrer hat die abbrennenden Kerzenstummel weggemacht und neue Lichter aufgestellt. Ein Licht für jeden Verstorbenen. Dann ist er nahegekniet.
Lieber Gott, gib, dass die letzte Opfer bald gefunden wäre.
Es gibt da verschiedene Unterlagen, obwohl es 180 Jahre her ist. Es gibt die Originaluntersuchungsberichte noch vom Triberger, von der kommunalen Regierung.
Gerhard Dilger aus Furtwangen ist Heimatforscher und kennt sämtliche überlieferten Dokumente zu dem Unglück.
Es gibt Briefe, es gibt Augenzeugenberichte, es gibt da doch einiges, was da noch existiert, was natürlich auch sich immer wieder wiederholt und immer zu Jahrestagen in der Presse entsprechender behandelt wird.
Andreas Droll, ein Bauer aus der Nähe, hat in einem Brief an die fürstenbergische Verwaltung Donau-Eschingen seine Beobachtungen vom Unglück detailliert geschildert. Gerhard Dilger zitiert aus diesem Augenzeugenbericht.
Heute Nacht ungefähr zwischen 11 und 12 Uhr fuhr eine ungeheuer große Schneelawine den Berg herunter, stieß das Haus um die Hälfte vom Platz und zertrümmerte es in 1000 Stücke. Der Schnee von der Lawine häufte sich zu gewöhnlicher Haushöhe und war wie versteinert. Er presste sich in das zertrümmerte Haus so zusammen, dass das Haus und die Lawine ganz einem Eisberg glich.
Mit dem Sonnenaufgang ist dann das ganze Ausmaß von der Katastrophe sichtbar worden. Oben am Hang ist die breite Abrisskante vom Schneebrett gewesen. Ein riesiges Feld aus umgestürzten Balken, versplittertem Holz, kaputtgemachten Gerätschaften. Heu, Stroh und Schnee sind ins Tal abgeblättert. Die Lawine hat den ganzen Hof aus dem Fundament gelöst und talwärts geschoben. Und auf der Bergseite hat sie das Dach angehoben, das jetzt auf dem Trümmerberg gedroht hat. Wie durch ein Wunder ist das Königenhäuschen direkt daneben unversehrt geblieben.
Mathis mit dem Beil schlägt's Eis entzwei. Bauernregel vom Matthiastag, 24. Februar.
Die Wetterlage in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 1844 entsprach der Voraussage des Bauernkalenders, wonach frühlingshaftes Tauwetter und winterliche Kälte aufeinandertreffen.
Es war ja so, dass an diesem Tag, an diesem 24. Februar, war Tauwetter zunächst. Deswegen kam der Schnee auch ins Rutschen und danach gab es einen größeren Temperatursturz um mindestens 10 oder 15 Grad und das ganze Trümmerfeld und der Schnee, der drauf lag, gefror zu Eis. Deswegen waren die Bergungsarbeiten auch so schwierig. Und dann kam man natürlich mit den damaligen Hilfsmitteln, mit Hacke und Schaufel, kam man da nicht sehr schnell voran, weil es eben zu einem richtigen Eisklumpen alles zusammengefroren war.
Da ist jemand!
Da bin ich! Jetzt helf mir doch! Jetzt hol er mich da raus!
Bilo! Menschenskind! Wir sind gleich bei dir!
Los! Komm her, geschwind! Wir haben den Filo gefunden! Er ist am Leben! Wir brauchen noch mehr Leute.
Ein Dutzend Helfer sind schon seit Stunden am Graben und Schaufeln und es ist immer schwerer gegangen. Der Schnee ist immer härter geworden.
Es gefriert. Und wenn wir nicht vorwärts machen, ist das bald kein Schneeberg mehr, sondern ein Eisberg.
Die einen haben versucht, den Philo zu retten. Die anderen haben sich ums Vieh gekümmert. Viele Tiere waren noch am Leben, haben aber so schwere Verletzungen gehabt, dass sie müssen notgeschlachtet werden. 5 Metzger sind gekommen. Bald war der Schnee rot vor Blut und ein süßlicher Geruch ist in der Luft gegangen. Pfarrer Schilling ist es schlecht geworden.
Ja, ist es speiübel.
Herr Pfarrer!
Was ist los, Wendelin?
Wir haben einen gefunden, aber der ist tot.
Oh je, ich komme ja schon.
Der Pfarrer Schilling hat das Kreuz gemacht, wo der Lorenz aus dem Schutt und Schnee gezogen worden ist.
Bringt man in die Kapelle.
Niki König singt von der Mühsal und den Widrigkeiten auf den Schwarzwaldhöfen in früheren Zeiten.
Wir fielen vor mir aufbegehrt, sich gegen viele Widrigkeiten quert. In Not und Hunger glitten, ja, es waren schon liederige Zeiten.
Auch die Schriftstellerin Julia Heinecke beschreibt das hart verdiente Brot der Bauern im 19. Jahrhundert. Der Heimatforscher Gerhard Dilger wurde beauftragt, das Manuskript zu ihrem Roman Schneesturz zu lesen, um auf die historische Genauigkeit und die lokalen Gegebenheiten zu achten.
Jetzt gut, Kohl.
Hast du gescheit, Mischel Kerle?
Ja, lernen wir mal gescheit.
Aber ja, die Scheiße beim Rausgeben. Da.
Die Frau Heinecke hat sich schon sehr, sehr eng an die tatsächlichen Ereignisse. Die Fakten, die stimmen also sehr, sehr genau. Die Liebesgeschichte ist fiktiv. Aber die Personen, die in dem Buch vorkommen, die gab es wirklich. Was den Charakter des Bauern angeht, der ja später sehr schlecht weggekommen ist. Bei seinen Zeitgenossen und auch später im Theaterstück.
Der Stieß ist mein Herrgott, jawohl!
Es macht immer nur geldgierig und Holz halt verkauft und abgeholzt, deswegen das Unglück. Und nicht sehr gottesfürchtig. All diese Dinge hat man da natürlich da. Wie weit die Stimme? Weiß kein Mensch. Da ist sicher vieles halt im Zeitgeist geschuldet, dass man es als Strafe Gottes ansah und so weiter. Das sind Dinge, die man aber heute natürlich nicht mehr nachvollziehen kann, wie es wirklich war.
Im gleichen Moment hat die Stube angefangen zu zittern. Die Schnapsflasche ist umgekippt. Der Thomas ist von der Bank gefallen. Das Licht ist verloschen in einem Windstoß. Und nur einen Bruchteil von Sekunden später haben sie den Schnee spüren können.
Also ich glaube eher, dass da sehr viel auf diese moralische Schiene geschoben wurde. Dass das also so als warnendes Beispiel vielleicht verwendet wurde. Ich glaube nicht, dass der Bauer wirklich so schlimm war, wie er dargestellt wurde dann später.
Ist der Königenbauer Martin Tritschler mit dem schlechten Image also eine Erfindung der Nachwelt? So sieht es auch Edgar Tritschler.
Ich habe eine Quelle, woraus diese scheinbare Rücksichtslosigkeit von diesem Martin sich ein bisschen relativiert. Er hat nämlich die Bäume in Mannshöhe abholzen lassen. Er hat also sehr wohl von der Gefahr gewusst. Und die Bäume waren in Mannshöhe abgeholzt, sodass der Stamm von unten her dem Schnee schon noch einen gewissen Halt hat geben können. Das war dem schon bewusst. Aber die Katastrophe war trotzdem nicht zu verhindern. Durch diesen extremen Winter war der Schnee in dieser Nacht etwa 4,20 Meter hoch. Also eine ganze Menge. Und wenn sowas dann in Fahrt kommt, kann man sich die Gewalt sehr gut vorstellen.
Soweit Edgar Tritschler zu den Voraussetzungen, die zum Lawinenunglück geführt hatten. Er hat intensive Forschungen über seine Vorfahren angestellt und den Familienverband Tritschler gegründet, um die Familienmitglieder zu vernetzen. Ein so großes Unglück verbindet. Wir treffen uns auf dem Friedhof Neukirch am Gedenkstein mit den Namen der Opfer.
Es waren 7 Familienangehörige, der Martin, die Walburga, der Lorenz, der Fidel, die Maria, die Magdalena und der Thomas. Dann war es die Mutter der Bäuerin, dann waren es diese Hausleute der Familie Winterhalter mit 4 Personen, dann wiederum eine Verwandte mit 2 Personen, der Salomon Hofmeier mit seiner Mutter und die Nachbarn, die an dem Abend zum Kartenspielen mit auf dem Hof waren. Also insgesamt 16 Tote, wobei 7 Personen überlebt haben. Wenn man sich die Bilder anschaut, der Kasimir Stegerer, ein Lithograf, der in der Gegend sehr viel gearbeitet hat, der hat ja diesen zerstörten Hof gemalt. Und da kann man sich nicht vorstellen, wie da überhaupt jemand aus diesem zerstörten Gebäude rauskommen ist. In den Quellen heißt es, die Lawine hat den Hof ungefähr 16, 20 Meter weit talwärts geschoben. Aber da die Lawine von der Längsseite des Hofes kam, war die gegenüberliegende Seite, ja, so quasi im Windschatten oder im Schneeschatten, wie man will. Und wenn man sich so die Konstruktion von so einem Schwarzwaldhof anschaut, dann weiß man, dass auf der Seite die Knechtkammern und die Kinderkammern waren. Weil der Hof von hinten her über diese Kinderkammern und Knechtkammern sich drüber gelegt hat, sind dort die Fußböden gebrochen. Und die Kinder und die Überlebenden, die schliefen alle auf der Seite und sind durch die geöffneten Böden in den Stall, der da drunter liegt, runtergefallen. Also auf die Kühe, vor allem aber auf das Stroh. Und vor allen Dingen war es bei dieser extremen Kälte, da drin war es schön warm. Und das ist der Grund, warum, nachdem die Retter erst viele, viele Stunden später kamen, von den anderen, die vielleicht schwer verletzt waren, da sind wahrscheinlich etliche erfroren in der Nacht, aber nicht die, die in dem Stall waren.
Wir liegen auf dem Stall. Himmel, Herrgott, wir sind aus Fien abgehängt.
Warum liegen wir auf dem Stall?
Da ist überall Schnee.
Ein Schneebrett, es ist ein Schneebrett gewesen.
Aber ein Schneebrett kann doch kein ganz Fuß umwerfen.
Ich muss da raus.
Mein Fuß tut so weh.
Ich bin eingeklemmt.
Glück im Unglück also für die Überlebenden. Edgar Tritschler zählt sie auf.
Elisabeth mit 23, die Bibiana mit 22, die Martha mit 17, die Theresia mit 16, der Matthäus, der war 12 Jahre alt, dann der Julius, das waren Zwillinge, Julius und Leo mit jeweils 9 Jahren. Von den Hausleuten haben auch noch 2 überlebt. Also es war doch eine stattliche Anzahl von Personen, die das Unglück überlebt hatten.
Zu ihren Schicksalen kann der Tritschler-Nachfahre aus seinen langjährigen Recherchen einiges berichten.
Die waren mit Sicherheit traumatisiert. Die waren in existenzieller Not. Und von denen hieß es dann in einem Protokoll von dem Pfarrer Schilling, der damals ihr Pfarrer war, der schrieb, dass die Tritschlerschen Kinder heimatlos und herrenlos umherirren.
Wo sind denn Mama und die Babbe?
Hat sich denn damals niemand um die Waisenkinder gekümmert, auch die Kirche nicht?
Die Frage stellt sich zurecht. Ich habe etliche andere Beispiele, wo durch solche Notlagen der Pfarrer bemüht war, die Kinder bei Paten unterzubringen. Das hat er in dem Fall sicher auch versucht. Warum es nicht dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Die Kinder waren ja nicht mehr so ganz klein. Sehr interessant war die Geschichte von diesen Zwillingen. Die waren 9 Jahre alt, wurden von niemand adoptiert. Wo blieben die eigentlich? Nun waren die Vornamen von den beiden Buben, die waren einigermaßen selten. Also da gab es hunderte von Josefs und hunderte von Johanns und so weiter. Die zu finden ist schwer. Jetzt hießen die aber Julius und Leo.
Wo gehen wir nach, wenn wir keine Heimat mehr haben? Ich will noch irgendwo nach.
Vielleicht in unseren Bur.
als Magd oder Hirtebuhr.
Wir werden zusammenbleiben.
Das geht nicht gau.
Den Buhr will ich sehen, wo uns alle aufs Malz aufnimmt. Den geht's doch gar nicht.
Ein Text im Großherzoglich-Badischen Allgemeinen Anzeigeblatt vom 15.04.1857.
Triberg, Uhrenhändler Leo Tritschler von Neukirch. Also dieser Leo, dachte ich, ach guck mal, als Uhrmacher, das war naheliegend, dass der also Uhrenhändler soll unerlaubt nach Australien ausgewandert sein. Derselbe wird aufgefordert, sich hier wegen innerhalb 8 Wochen zu rechtfertigen. Insbesondere auch die Kautionsleistung bezüglich seiner Militärpflichtigkeit zu bereinigen, widrigenfalls diese Kaution aus seinem hier zurückgelassenen Vermögen genommen und er dieses Ortsbürgerrechts im Badischen verlustig erklärt werden wird. Und damit war das Schicksal zumindest von dem einen geklärt. Der wollte also nicht Soldat werden, ging wie Hunderte in dieser Zeit auf ein Auswandererschiff nach Australien. Wahrscheinlich wollte er einfach nur weg und wollte irgendwo sich ein neues Leben aufbauen, da es ihm hier einfach nicht möglich war.
Was dann aus ihm geworden ist, bleibt noch zu erforschen. Kontakte nach Australien bestehen bereits. Die Suche nach seinem Zwillingsbruder Julius blieb dagegen erfolglos. Auch ob die Kinder zur Schule gingen, ist nicht herauszufinden, da es nur ein Schulgebot und keine Schulpflicht gab. Jedenfalls wäre einer von den beiden Erbe des Königenhofs geworden. Den Hof bekam nach dem damaligen jüngsten Recht immer der jüngste Sohn. Ein anderer Sohn, Matthäus, hat auch überlebt.
Im Alter von 12 Jahren war der bereits nicht mehr zu Hause auf dem Königinhof. Ich vermute, er war Hütejunge irgendwo. Die Buben hat man verstellt, wie es hieß. Die hat man verstellt bei dem Bauer, bei jenem Bauer, zumindest zeitweise, zumindest für eine Saison und wie auch immer. Jedenfalls war der nicht daheim.
Die Mädchen Elisabeth, Bibiana, Martha und Theresia fanden vermutlich als Mägde auf den umliegenden Höfen ein Auskommen. Bibiana, genannt Bibiane oder Bibi, war die Einzige, die sich selbst aus den Schneemassen der Lawine befreien konnte. Danach ging sie auf eigenwillige Art mit ihrem Schicksal um.
Sie hat dann allerdings wohl ein sehr bewegtes Leben geführt, denn sie hatte in der Laufe der nächsten Jahre 4 uneheliche Kinder. Es ist nachgewiesen, dass sie auf etlichen Höfen als Magd beschäftigt war. Und man kann sich lebhaft vorstellen, wo die Kinder herkamen. Es ist öfter belegt, dass der Bauer sich das Recht rausgenommen hat, die Notlage von so einer Frau auch auszunutzen, sie zu bedrohen, wenn sie den Namen des Vaters bekannt gibt, dass sie dann einfach ihren Job und ihre Heimat verliert. Das sind aber Mutmaßungen, die an vielen Beispielen belegbar sind. Bibiana, später in der Heimatliteratur, sie sogar benannt worden, weil sie ein sehr ungewöhnliches Frauenleben geführt hat. Sie trug Hosen, sie trug Stiefel, sie rauchte Pfeife, sie war wohl auch dem Alkohol ganz gut, hat ihm zugesprochen. Und aufgrund ihres, wie es in einer Quelle heißt, aufgrund ihres männlichen Gebarens, nannte man sie in der Gegend den Biber. Also nicht die Bibiana, sondern der Biber, weil sie so ein männliches Gebaren hatte. Ich will das jetzt nicht trivialisieren. Die hat ein schweres Leben geführt. Mit Sicherheit war die traumatisiert und wurde nie in irgendeiner Form einmal aufgefangen in ihrer Not, sondern das war halt so und dann ist man darüber weggegangen.
Julia Heinecke gibt Bibiane viel Raum in ihrem Roman Schneesturz. Sie ist eine der Hauptfiguren und wird als sehr selbstbewusste junge Frau dargestellt, zumindest für die damaligen Verhältnisse Mitte des 19. Jahrhunderts. Vor seinem Fenster aus hat der Pfarrer Schilling direkt auf den Friedhof schauen können. Da ist jemand am Grab, bei den 16 Holzkreuzen gestanden. Die Gestalt hatte Hosen an. Erst auf den zweiten Blick hat der Pfarrer gesehen, dass eine Frau war.
Das ist doch jetzt die Bibiane.
Um den Leib hat sie ein Tuch gewickelt, wo ein Kind drin gelegen ist. Dann hat sie ihn aufgeschaut und dem Pfarrer zugewunken. In der Hand hat sie eine Pfeife. Der Pfarrer ist geschwind vorausgegangen.
Bibiane, wie geht's dir? Wo kommst du denn her?
Von unterwegs halt. Ich war da und dort. Gucket sie, Herr Pfarrer, das ist mein Sohn. Er heißt Philipp.
Soll ich ihn taufen? Von was lebst du denn jetzt?
Ich helfe den Buren beim Schaffen und sie gehen mal zum Essen. Das langt mir. Seit der Lawine schlafe ich meistens dusst unter dem freien Himmel. Dinne, Gott sell it.
Zurück am Unglücksort im Wagnerstal. 180 Jahre nach dem verheerenden Lawinenabgang gibt es an dieser Stelle eine Schutzhütte, einen Brunnen und eine Wiese mit Grillplatz. Nur die Gedenktafel erinnert noch an die Katastrophe vor 180 Jahren. Kann man an so einem Ort entspannt feiern?
Ich glaube, da denkt nach 180 Jahren denkt da keiner mehr dran, dass da mal so was Schlimmes passiert ist. Man liest die Gedenktafel, aber das ist ja alles eigentlich so weit weg, schon so lange her. Da denkt niemand mehr dran. Oder halt, man denkt vielleicht schon mal dran, aber macht man sich keine weiteren Dinge. Das war halt und fertig. Ja, wenn man jetzt weiter abgraben tät oder so wegen irgendwas, dann tät man einzelne Fundamentteile wahrscheinlich noch sehen oder finden.
Ich persönlich finde es ein bisschen makaber, muss ich sagen. Dass man an einem Ort feiert, an dem 16 Menschen ums Leben gekommen sind. Auch wenn es 180 Jahre her ist. Also, ich finde es ein bisschen grenzwertiger, muss ich sagen.
Ja, es sind schon 180 Jahre her. Aber wenn man nachts ein Lagerfeuer gemacht hat am Königehof, also in der Königehütte, die jetzt noch steht, und manche übernachten auch dort. Also, es ist einer der abgeschiedensten Orte. Also, es hat schon was. Also, es ist auch der Lieblingsort meiner Frau. Wir wandern ständig dorthin mit dem Fahrrad.
Es ist kein Platz, bei dem so viele Partys jetzt gefeiert werden. Das ist eher so die stille Lagerfeuer.
Schon deswegen, weil man eigentlich normalerweise alles auf dem Rücken hintragen müsste, ne? Weil die Straße ist eigentlich für den Autoverkehr gesperrt. Oder der Weg, der dahin führt. Der Ort ist ja, oder halt das ganze Tal, ist so in gewisser Dornröschenschlaf eigentlich versunken.
Unter den Einheimischen gehen die Meinungen zur heutigen Nutzung des Unglücksorts als Grillplatz auseinander. Die Erinnerung an die Vergangenheit ist das eine.
Aber gut, lebe Gott wieder. Das war auch so beim Königshof, bei unserem Theaterstück war am Schluss ja das Lebe Gott wieder, ein neuer Anfang wird gemacht. Das ist so. Und das ist so prägend auch bei uns, das ist im ganzen Leben. Es geht immer wieder. Es muss wieder gehen. Hoffnung.
Seuchen und Soldaten sind übrigens gekommen. Doch eins, das haben sie is nicht genommen. Es ist der Mut zum Wiedermachen. Auch wenn alle Wetter zusammenkrachen. Am neuen Tag scheint die Sonne und geht es Kraft. Man glaubt nicht, was man alles schafft. Es ist die Hoffnung, wo ich sit voll Lott. Und der Glauben an einen guten Gott.
Ich wollte nur dazu sagen, ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht so einen kleinen ökologischen Aspekt mit reinbringt. Dass man sagt, an der Stelle ist das und jenes passiert, weil das und jenes missachtet worden ist oder so. Und dieses fürchterliche Abholzen, was damals stattgefunden hat, das sind Forstleute sagen, das sieht man bis heute, wie der ganze Generationenbruch in den Waldregionen, den kann man heute noch nachvollziehen, weil damals dieser Radikalschnitt war. Und jetzt erst allmählich das Holz so in der zweiten Generation wieder nachwächst. Und darauf vielleicht dort so ein Hinweis wäre hilfreich. Dann wird man nicht nur erinnert, sondern auch ein klein wenig aufgerufen, gemachte Fehler nicht nochmal zu machen.
Daraus gelernt hätten wir, dass man einfach den Lawinenschutz auch ernst nimmt. Dass es halt doch auch sein kann und dass man einfach auch von den Vorschriften her wird besser guckt heutzutage, wo darf ein Haus nachgestellt werden, wo nicht. Gibt es wieder unterschiedlichste Vorschriften. Und wird heutzutage schon besser drauf geguckt und wird schon ernst genommen, das, was passieren könnte.
Allerdings hat der Klimawandel auch im Schwarzwald inzwischen dazu beigetragen, dass so riesige Schneemassen mit daraus resultierender Lawinengefahr kaum noch vorkommen können. Dafür lauern andere Gefahren. Wichtig sind deshalb widerstandsfähige Wälder. Schwarzwaldbauer und Sägewerksbesitzer Niki König erklärt auf seine Weise, warum die früher übliche Monokultur mit Fichten heute out ist und warum er nachhaltige Waldwirtschaft befürwortet.
Normal ist ganz klar bei uns dieser Fehmelwald, Blenderwald wird angestrebt, Mischbaumkultur, dass du ein Wald ist, wo stabiler wird, wo ein Altholz das Junge schützt. Und dann ist es einfach auch so, wenn eine Tanne dann einmal ein gewisses Alter hat, dann blockiert sie die jungen Bäume und dann muss die alte Tanne gefällt werden und dann kommen die anderen zum Zug. Herdäpfelkäfer kommen über die Nacht, der Sturm haut Bäume um, dass es kracht. Käferkalben und Frucht schneit sie, da fragst du, ja muss das sein. Und die Monokulturfichte macht Probleme, das hat man natürlich klar gesehen, bei Sturm, bei Käfer, alles. Ja. Und wenn du natürlich dann wieder mehr Laubbaumarten drin hast, dann hast du stabilere Wälder, das weiß man. Aber es ist heute schon, wie man eine Glocke drüber, lass den Wald sich selbst entwickeln. Alles nett, aber wir brauchen als Gesellschaft Bauholz, wir brauchen auch Energieholz. Und wenn du einen Wald nachhaltig bewirtschaftest, dann ist das eigentlich das Beste. Das ist meine Botschaft, ist schützen, nützen.
Domenhof, nicht in Burg.
Normal auf einem Schwarzwaldhof bist du ja Besitzer, in Anführungszeichen. Du bist ein Stück weit Verwalter. Der gehört zwar der Besitz, aber du willst es weitergeben an die nächste Generation. Und diese Bindung zum Boden, das ist unheimlich stark. Und das ist für und wieder. Es ist deine Aufgabe, ein Stück weit. Wenn du jetzt einen Baum pflanzest, den, wo ich pflanze, oder die Jungbestände, wo ich pflege, da werde ich keinen Nutzen davon ziehen, sondern ich mache das für meine Jungen. Und mein Vater und mein Großvater haben das für mich gemacht.
Hebst mich fest, bist auch Ballast. Du gibst, doch du nimmst auch viel. Ja, das Leben ist kein Spiel. Du, mein Hof.
Es sind drei Dinge, die in Zukunft entscheidend werden sein. Man wird nicht mehr so viel besitzen, sondern nutzen. Man muss mehr im Kreislauf wirtschaften und man muss nachhaltiger wirtschaften.
Das Lawinenunglück vom Wagnerstal, 180 Jahre danach. Alemannisches Mundart-Hörspiel von Gertrud Esslinger. Mit Lisbeth Felder.
Am Freitag, am 1. März, haben 16 Rösser die Toten mit einem Schlitten zum Friedhof nach Neukirch gebracht. Eine grosse Menschenmenge ist stumm hinter den Särgen hochgegangen.
Es haben gesprochen Iris Kolpi, Bernd Fleig, Roland Frey, Markus Kern, Sophie König, Anita Schwer, Martin Wangler und André. Mit Beiträgen von Gerhard Dilger, Dieter Kammerer, Andreas Kapp, Niki König und Edgar Tritschler. Ton und Technik, Manuel Braun, Nicole Jörg und Wolfgang Rhein. Besetzung, Silvia Böttcher. Musik, Trio Greifer und André. Lied, Du, mein Hof, von Niki König und Wolfgang Winterhalter. Regieassistenz, Gertrud Esslinger. Redaktion und Regie, Uta Maria Heim. Produktion, Südwestrundfunk 2024.
Wenn Sie das Stückle nochmal hören oder weiterempfehlen wollen, findet Sie uns im Netz unter swr4.de oder in der ARD Audiothek. Dort können Sie auch das ganze alemannische Mundart-Hörspiel Schneesturz, der Fall des Königenhofs hören, nach dem historischen Roman von Julia Heinicke. Dass eine wahre Geschichte auch so perfekt wie eine Parabel darstellen kann, über die menschliche Gier und ihre Folgen, bis in den totalen Untergang. Da ist man heute gleich dabei zum sagen, hey ja, guckt nach, haut der Hangwald über sein eigenes Haus weg und wundert sich, dass danach alles verschüttet wird. Selber schuldig, ganz klar. Da hat jemand an dem Ast gesägt, auf dem er selber gekocht ist. Und warum? Nur aus Profitsucht, aus Habgier. Ist vielleicht auch etwas dran, bloß was ist die Gier, wenn man genau nachguckt? Ist es Raffsucht? Oder vielleicht einfach nur eine Art von Streben nach Verbesserung, Ausdruck von einem Glauben, von einer Hoffnung auf ein besseres Leben? Vielleicht hat Zeller Martin Tritschlers Geld von dem Holz tatsächlich dringend gebraucht. Es ist heute noch, wie der Niki König in seinem Liedle sagt. Ein Schwarzwälder Bauer weiß, von wem er seinen Wald gekriegt hat, wie viel Mühe das drin steckt und an wen er weitergehen muss. So ein Wald haut man nicht einfach kahl. So etwas macht man nur, wenn es unbedingt sein muss. Oder man muss es unbedingt sein.
Du kehrst mir und du kehrst mir nicht. Bist mir gleich für eine kurze Zeit. Menschen kommen und sie wären gau, doch der Hof, der bleibt stau. Du gibst mir Halt, du gibst mir Kraft, hebst mich fest, bist auch Ballast. Du gibst, doch du nimmst auch viel, ja, das Leben ist kein Spiel.
Es ist also wahrscheinlich, dass der Tritschler Martin für sich und für seine Familie etwas hat verbessern will. Und wer will das nicht? Wer probiert es nicht selber auch, heutzutage? Endlich frei sie von diesen Zwängen, wo einen nachdrucken und gleich halten jeden Tag. Sie eure Schicksal selber in die Hand nehmen, Meister wäre übers eure Leben, Herr von ihrer Lage sie, irgendwann einmal, endlich, an einem schönen Tag. Dass das im Fall vom Königenhof fast in einer ganzen Familie das Leben gekostet hat, ist unendlich tragisch. Da war über Nacht auf einmal alles hin. Vor dieser Dimension von Leid, von Not und Verzweiflung fürchtet sich der Mensch zu Recht. Und darum tut er auch viel, um das um sich herum so gut wie möglich wegzuschieben.
Komm, wir spielen Wink auf Lädele. Ich hocke an die Kasse und da schält das Wägele. Heile, heile, heile. Glaub mir's noch eine Weile, das letzte Glaub ich's auch. Els war da, ich gehst du hau. Els war da, da sie schon mal einen Stau. Els war da wie. Glaub mir's nun, nimm's mit und mei geht es nicht. Und mei geht es nicht. Die Verpackung bringst nicht auf, der Vier stolz verfallt, Datum auch in drauf. Dir wurscht geht's nur am Stopp, da durch seh dir guck. Bringst sie halt wieder zurück. Hier hat alles seinen Ort, hier hat alles seinen Wert, da verliert man kein Wort und auch du gehst daher. Da versuchst du noch etwas sein, guck, da kriegst du noch etwas drin. Das Päckle da dummer auf Busch, da zahlst mir, wann es kostet, das Geld kriegst du mir sonst. Das Geld kriegst du mir sonst. Ade und komm auch wieder, Ade, sag er und grüß der Horn. Ade, ade, ade. Und jetzt nochmal von vorne.
So, Dalli, das war's für heute mit dem kleinen Liedli von mir. Am Mikrofon verabschiedet sich der Pius Jauch, Liedermacher von Beisinger bei Rottweil. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.